Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Lea Kaufmann zum Thema neuroonkologische Pflege. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wieder zu einem Beitrag aus dem Gebiet der Pflegewissenschaft. Und auch heute habe ich mir einen Gast einladen dürfen. Und wir wollen heute über das Thema Pflege im Bereich der Neuroonkologie sprechen. Sicherlich ein spannendes Feld. Und dazu habe ich mir einen Studiogast eingeladen, der sicherlich auch uns viel dazu erzählen kann. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich mal ein. Frau Kaufmann, erzählen Sie doch ein paar Worte zu sich. Was haben Sie so im Hintergrund gemacht und warum dürfen wir heute mit Ihnen über das Thema sprechen?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, da heute dran teilzunehmen und Sie ein bisschen eintauchen zu lassen in meine Welt. Kurz zu mir als Person. Mein Name ist Lea Kaufmann. Ich bin von Haus aus Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe ausbildungsbegleitend und später auch berufsbegleitend mein Bachelorstudium an der Hochschule Hannover gemacht, später Masterstudium Public Health. Habe mich in meinem Studium schon sehr stark an den klinischen Fokus orientiert und an Patientenbedürfnissen und Bedarfen, die direkt in der klinischen Versorgung auftreten, auch mit dem Bereich Pflegeberatung schwerpunktmäßig. Hatte dann die Möglichkeit, in der Medizinischen Hochschule Hannover dieses Rollenbild der Advanced Practice Nurse erstmal ganz neu zu prägen. Das ist ja eine Rolle, die es schon auch im englischsprachigen Raum schon lange gibt, vor allen Dingen auch in der Primärversorgung stark verankert ist, also gerade in der hausärztlichen Versorgung, Versorgungsstrukturen da dort viel zu finden ist. Wir in Deutschland sind ja auch, was das ganze Thema Akademisierung angeht, einfach noch ein bisschen hinten dran und tasten uns da erst langsam ran, sodass ich einfach noch ganz viel Gestaltungsspielraum auch für diese Rolle hatte, die ich jetzt in der Neurochirurgie beziehungsweise schwerpunktmäßig in der Neuroonkologie jetzt auch ausführe.
Ja, großartig, Frau Kaufmann. Vielen Dank. Auch bekannt unter dem Begriff Pflegeexperte, sagt man ja auch in Deutschland, ist vielleicht ein bisschen griffiger häufig als Advanced Practice Nurse oder Advanced Nurse Practitioner, weiß ja auch keiner so genau, wie rum eigentlich. Aber das ist ja dann nochmal so diese deutsche Übersetzung. Frau Kaufmann, dann lassen Sie uns doch direkt mal einsteigen auf das klinische Gebiet der Neuroonkologie. Was würden Sie denn sagen, was charakterisiert die Arbeit mit diesen Patienten in diesem Schwerpunkt?
Also ganz viel Unsicherheit am Anfang. Bevor ich in dieses Gebiet eingetaucht bin, habe ich ja auch klinisch sozusagen geguckt, auch in qualitativen Interviews mit Patienten und Angehörigen, was direkte Patientenbedürfnisse sind, die im Moment einfach noch unversorgt sind. Und in der Neuroonkologie befinden wir uns so ein bisschen in so einem Querschnittsfach zwischen der chirurgischen Prozedur, die stattfinden muss aufgrund dieses Tumors im zentralen Nervensystems und der anschließenden onkologischen Therapien. Wenn man sich den ganzen Bereich der Neurochirurgie anschaut, ist auch die Neuroonkologie noch ein in Anführungsstrichen recht junges Fach, muss man sagen, wo sich in den letzten 15 Jahren extrem viel entwickelt hat, aber noch nicht so etabliert ist wie zum Beispiel im hämato-onkologischen Bereich, wo man therapietechnisch schon viel mehr vorzuweisen hat. Also wir sind mit Patienten konfrontiert, die aus Notfallsituationen zu uns kommen, aus ganz unerwarteten Ereignissen, aus Notfallgeschehen heraus. Wir haben aber auch Patienten mit schleichenden Symptomen, die über Jahre sich in ärztlicher Behandlung befanden und keiner so richtig wusste, was haben diese Patienten jetzt, weil der Hirntumor oder Tumore im zentralen Nervensystem sind einfach die seltensten Tumore des Erwachsenen. Das muss man sagen. Und deswegen denkt man da, oder auch die ärztlichen Kollegen denken dann in der Diagnostik dann natürlich als Letztes dran. Deswegen sehen wir Also haben wir so ein Kontinuum von Patienten, die wir sehen. Auf der einen Seite Patienten, die aus einem Notfallgeschehen zu uns kommen, weil sie einen generalisierten Krampfanfall hatten, aber auch Patienten, die jetzt schleichende lange Symptome haben und so eine ganz lange Diagnosephase hinter sich haben. Und für die startet, wenn sie zu uns kommen, in der stationären Aufnahme, einfach gleichermaßen so eine Zeit der Unsicherheit. Das haben mir ganz viele in den Interviews ganz am Anfang beschrieben. Die sagen, ja, ich weiß es gar noch gar nicht, was kommt denn da hinterher bei raus? Ist das ein gutartiger Tumor? Ist das ein bösartiger Tumor? Wie ändert sich mein Leben dadurch? Wie geht's mir nach der OP? Sind meine Symptome vielleicht erstmal viel stärker oder gibt's irgendwelche unerwünschten Ereignisse und wie gehe ich mit denen auch um? Auch viele Patienten stehen einfach auch mitten im Leben. Und werden aus ihrer beruflichen Situation rausgerissen, aus ihrem familiären Umfeld, wo sie vielleicht für Kinder oder auch für als pflegende Angehöriger für ihre eigenen Eltern tätig sind und dann auf einmal in so ein Krankenhauskontinuum kommen, wo sie noch gar nicht genau wissen, was auf sie zukommt. Eine Patientin beschrieb das jetzt vor ein paar Tagen so ganz plastisch. Sie war irgendwie auf der Überholspur und jetzt steht sie so am Abstellgleis. Also das fand ich auch nochmal so total plastisch. Sie wartet jetzt einfach was auf die Dinge, die da kommen, die sie selber gar nicht beeinflussen kann.
Ja, Frau Kaufmann, das klingt auf jeden Fall auch so, dass das vielen Menschen generell mit unter der Kategorie Krebserkrankung so geht, würden Sie sagen. Da gibt's dann nochmal so einen ganz speziellen Einschlag in dieser Patientengruppe, der das besonders charakterisiert, oder würden Sie sagen, die Fragen sind doch vergleichbar?
Die Fragen, die Sie stellen, sind eigentlich generell unterschiedliche, weil die Patienten sind mehr als andere Patienten, also krebserkrankte Patienten, viel stärker mit körperlichen Symptomen konfrontiert, als dass der klassische onkologische Patient eigentlich ist. Also das heißt, neurologische Defizite stehen halt im Vordergrund, wie zum Beispiel Hemiparesen oder auch Schluckstörungen, Sprechstörungen, Gangstörungen. Das sind so ganz klassische Symptome, die die Patienten mitbringen und diese sozusagen von außen auch schon charakterisiert, wobei man bei anderen Patientengruppen ja sagen muss, dass man das von außen jetzt gar nicht sehen kann. Also auch dieser Bereich der Pflegebedürftigkeit spielt bei vielen Patienten in erster Instanz eine viel größere Rolle. Bei anders onkologisch erkrankten Patienten natürlich irgendwann auch, aber eher am Ende ihrer Erkrankung sozusagen.
Kann man denn eigentlich sagen, was ein Patienten in diesem Gebiet so erwartet? Ist es eine lange Zeit, wo man sich damit auseinandersetzen muss? Oder kann man sagen, nein, das ist relativ gut operabel und dann gibt's halt Nachkontrollen und dann gibt's eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass man dann wieder zurückkehren kann in sein altes Leben? Klar, man muss immer sagen, das hängt sehr stark vom Fall selbst ab und von natürlich der Charakterisierung des Tumors, aber kann man denn da so einen groben Trend sagen oder ist das nicht möglich? Was würden Sie meinen?
Wir haben ja eine unglaubliche Vielzahl an unterschiedlichen Diagnosen von Tumoren im zentralen Nervensystem. Die zwei großen Gruppen sind ja gegliedert in die primären Tumore, die quasi das Hirngewebe selbst umfassen, also die Neoplasien, die daraus entstehen, und die sekundären Tumore eher die Metastasen. Bei den Metastasenpatienten ist es, die haben einfach ja schon, ich sage jetzt mal, eine lange onkologische Geschichte meistens hinter sich, haben schon Primärtumor woanders, häufig malignes Melanom, Brustkrebs, Prostatakarzinom, oder Bronchialkarzinom, das sind so die häufigsten Patienten, die wir sehen, die dann auch Hirnmetastasen im Verlauf zum Beispiel entwickeln. Bei den Patienten mit den primären Tumoren des zentralen Nervensystems ist es so, dass wir so einen ganz großen bunten Strauß an Diagnosen da haben, aber man sagen muss, dass die häufigste Diagnose das Glioblastom ist. Ein sehr bösartiger Tumor, wo die Prognose relativ in Faust ist, muss man sagen. Also auch da haben wir heute noch eine Median-Überlebenszeit zwischen 12 bis 18 Monaten, auch mit Therapie. Was man heute die Chirurgen können unglaublich gut durch mikrochirurgische Techniken und auch durch die OP-Expertise jetzt gerade bei uns zum Beispiel im neuroonkologischen Zentrum unglaublich gut diese Tumore operieren, und die Patienten haben eine deutlich längere Überlebenszeit. Aber nichtsdestotrotz sind die eben auch mit dieser entfausten Prognose auch konfrontiert. Patienten mit gutartigen Tumoren wie Meningiom und Neurinomen zum Beispiel, die können damit gut einfach auch noch weiter leben. Und wenn keine Pflegebedürftigkeit nach der OP besteht, können sie auch in ihr Leben relativ schnell rein. Das heißt, es ist sehr abhängig vom Befund und natürlich auch von der Malignität des Tumors an sich, weil die Glioblastom-Patienten sind definitiv in ihrer Lebenszeit limitiert und es hat enorme Einschnitte auch auf alle ihre Lebensbereiche.
Ein neueres Konzept, neuer würde ich jetzt nicht sagen, ist ja auch schon seit vielen Jahrzehnten der Versuch, das zu etablieren. In der Gesundheitsversorgung ist ja das Prinzip des Shared Decision Making, also dass eben auch Patienten mehr einbezogen werden in die Fragen, wie soll eine Behandlung erfolgen, welche Schritte gehen wir. Ist das eigentlich auch ein Thema in diesem Gebiet? Also muss man da auch eine deutliche Risikoabwägung machen, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, einer Operation und man weiß nicht genau, ob das letztlich zum Erfolg führen wird oder vielleicht sogar eine Risiko- oder lebensgefährlichen Eingriff darstellt. Ist das ein großes Thema oder kann man sagen, nein, die Behandlungsoptionen sind erstmal auf der neurochirurgischen Ebene relativ klar meistens?
Also dieses Thema Shared Decision Making, das finde ich extrem wichtig und Patienten fordern das auch immer mehr ein. Also das merkt man in der klinischen Versorgung, finde ich schon extrem. Natürlich Menschen, die jetzt auch sehr technikaffin sind und auch sich im Internet belesen können, sage ich jetzt mal noch mal mehr als Hochbetagte natürlich. Aber es spielt für uns schon eine große Rolle. Also es findet schon eine Risikoabwägung statt. Also dieses Kosten-Nutzen-Prinzip für den Patienten natürlich, das größte Augenmerk ist die Lebensqualität, die durch die OPs natürlich nicht weiter eingeschränkt werden darf. Und die Prognose muss günstiger sein. Deswegen in den Tumorboards, die sehr interdisziplinär aufgestellt sind, werden diese Patientenfälle besprochen und auch die OP-Indikation dann gegeben oder nicht gegeben. Was ich immer sehr wichtig finde für die Patienten, muss ich ehrlich sagen, ist, dass sie eine sehr informierte Entscheidung treffen. Das heißt, sie brauchen sehr viele Informationen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Also ich nehme als Beispiel eine Patientin, die ich gesehen habe vor einigen Jahren, 89 Jahre alt, großer Befund, großer Hirntumor. Wo eine OP machbar ist aus chirurgischer Sicht. Die Patientin aber für sich ganz klar hatte, ich bin so alt geworden, ich möchte mich gar nicht mehr operieren lassen. Ich möchte die Zeit, die ich jetzt noch habe, so mit meinen Liebsten verbringen. Und dann ist unsere Aufgabe oder die Aufgabe der Chirurgen natürlich dann auch die Kehrseite, wenn wir nichts machen, was passiert dann? Also dann wird Hirndruck auftreten und das hat die und die Symptome. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Patientin das weiß, was passiert denn, wenn wir das nicht machen? Und wenn wir das nicht machen, was können wir dann auch anbieten? Was gibt es dann noch auch für Optionen in der palliativen Versorgung beispielsweise oder die Symptome zu lindern, Symptomkontrolle zu machen? Das finde ich unglaublich wichtig, damit ich eine Entscheidung treffen kann. Und auch wenn es dann zum Beispiel um die adjuvante Therapie dann auch geht nach einer OP, und die Patienten sich vielleicht von den neurologischen Defiziten her durch die OP nicht verbessert haben, kann und möchte ich noch eine Strahlentherapie und Chemotherapie durchführen? Was bedeutet das ganz genau für mich? Zum einen organisatorisch, aber was macht das auch mit meinem Körper? Kann ich mir das vorstellen? Der Patient muss diese ganzen Informationen haben, um sich dann letztendlich entscheiden zu können. Und was wir aussprechen oder was wir sagen, sind Empfehlungen. Also wir empfehlen Sachen, und die letztendliche Entscheidung und der Entscheidungsprozess liegt beim Patienten und auch der Familie zum Beispiel. Was möchte man tragen? Was kann man tragen? Was möchte man auch machen? Wo sieht man noch Hoffnung oder auch keine? Das sind alles so Fragen, die ganz, ganz stark auch unseren klinischen Alltag auch bestimmen. Und ich finde immer, je mehr ein Patient weiß, desto auf besserer Grundlage kann man dann auch eine Entscheidung treffen.
Frau Kaufmann, vielleicht werfen wir noch einen Blick auf die Situation selbst. Würden Sie sagen, wir haben auch viel gelernt die letzten Jahre, Jahrzehnte im Umgang damit, dass wir zum Beispiel auch bei solchen Besprechungen in der Familie anbieten, dabei zu sein, um nochmal für Rückfragen zur Verfügung zu stehen, oder dass wir bestimmte Materialien anbieten, die abseits von den normalen Aufklärungsbögen vielleicht noch weitere Kontextinformationen bieten oder digitale Aufklärungsmaterialien, oder vielleicht auch irgendwelche, ja, Gesprächsmöglichkeiten zu Patienten, die schon mal eine ähnliche Situation erlebt haben und vielleicht nochmal anders darüber sprechen können. Gibt es da irgendwie etwas, was Sie empfehlen würden, wie man gut vorgehen kann? Ja, Tipps für die Praxis.
Also ich finde es ganz wichtig, dass man das also zum ersten im interdisziplinären Team zum Beispiel solche entfausten Prognosen auch ja gemeinsam bespricht, also Pflegefachpersonen oder jetzt als mir als Pflegeexpertin gemeinsam mit den Neurochirurgen und Neuroonkologen das zu besprechen, gemeinsam mit der Familie. Das machen wir regelhaft. Das findet auch immer sehr guten Anklang, weil jeder aus seiner Fachrichtung auch nochmal nochmal einen anderen Blickwinkel auch hat, andere Informationen geben kann, die vielleicht der andere in dem Moment nicht hat. Und wir merken, wie stark und wie gut sich das ergänzt, um die Patienten und die Familie gut abzuholen, da wo sie jetzt gerade im Moment stehen. Ich habe für einige von den Patienten Informationsmaterialien entwickelt, die natürlich auch als Entscheidungshilfe dienen, habe aber auch engen Kontakt zu Selbsthilfegruppen oder zum Beispiel der Deutschen Hirntumorhilfe, die ja auch viel im ambulanten Bereich macht und dort ja auch viel tätig ist. Natürlich dann auch weitere Beratungsstellen, wie von der Deutschen Krebshilfe zum Beispiel, so ganz wichtige Anlaufstellen auch sind. Aber Patienten auch die Möglichkeit haben, mich zum Beispiel auch nochmal nach dem Krankenhausaufenthalt zu kontaktieren, wenn es zu Fragen kommt. Oder dann beim Wiedervorstellungstermin in 3 Monaten, wo sie dann immer regelhaft nochmal bei uns in der Klinik sind, entsprechende Fragen nochmal zu stellen. Weil wir merken schon, gerade die Entlassung in den ambulanten Bereich, wenn es sich um eine sehr komplexe Versorgung handelt, doch relativ schwierig nur gelingt, weil das Unterstützungsnetz natürlich ambulant nicht so stark vorhanden ist. Das muss man sagen, gerade Patienten, die ländlich wohnen. Wir haben ein riesengroßes Einzugsgebiet durch unser neuroonkologisches Zentrum und betreuen quasi bis hoch in den Norden und bis kurz vor Kassel. Und da muss man schon sagen, da gibt es auch ländliche Regionen, da ist nicht so viel vorhanden, wo wir dann auch einige Sachen einfach auch abfedern müssen.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen skizziert, wie groß das Einzugsgebiet ist. Spielen internationale Kollaborationen auch eine Rolle, weil es ein sehr spezialisiertes Fach sein kann und man eben auch Patienten von multiethnischen Hintergründen versorgen muss, die vielleicht auch sprachlich nicht so leicht verstehen können und dann aber auch in dieser belastenden Situation ebenso Beratung brauchen, beziehungsweise Begleitung und dann natürlich das wesentlich schwieriger ist. Ist das auch ein Thema bei Ihnen oder?
Ja, gerade durch den Ukraine-Krieg ist das zum Beispiel auch Thema geworden, dass wir Patienten eben, die geflüchtet sind, aus diesen Gebieten natürlich auch haben. Und die kommen auch leider auch noch in der schrecklichen Situation, wo sie sich befinden, auch mit solchen Diagnosen natürlich. Und das stellt uns schon vor eine große Herausforderung, da dann immer den konkreten Dolmetscher dann vor Ort zu haben, weil sonst einfach mit Hand und Fuß irgendwie schwierig ist, rüberzubringen und auch mit Übersetzer. Also wir haben auch so einen digitalen Übersetzer, sag ich jetzt mal, auch manchmal schwierig ist, genau das zu treffen, was da natürlich gebraucht wird. Das sehe ich schon als, also das ist schon eine Herausforderung im klinischen Setting, dann immer die richtigen Leute auch vor Ort zu haben, die die jeweilige Sprache sprechen, weil da geht über Sprache ja total viel. Und ich kann nur eine informierte Entscheidung treffen, wenn ich die sprachlichen Voraussetzungen habe. Ne? Also das ist eine große Herausforderung.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht noch einen Blick auf das Symptommanagement werfen. Ich würde sagen, das ist schon ein pflegerischer Schwerpunkt. Das heißt also, Symptome zu dokumentieren, Daten darüber zu sammeln, sie zur Verfügung zu stellen, im ärztlichen Team zu besprechen oder dafür zu sorgen, dass die Informationen dahin kommen und dann aber natürlich auch die kontinuierliche Begleitung mit den medikamentösen und nicht medikamentösen Maßnahmen durchzuführen. Was würden Sie sagen, was sind da die Schwerpunkte? Welche pflegerischen Maßnahmen sind für die Neuroonkologie besonders charakterisierend?
Ja, also es ist besonders wichtig, Also wir führen unterschiedliche Assessments durch bei den Patienten, bei der Aufnahme. Ein Assessment ist zum Beispiel das De-Stress-Assessment, weil die Patienten extrem belastet sind. Viele Studien haben gezeigt, dass die Patienten mit neuroonkologischen Erkrankungen die Patienten sind, die am meisten auch psychisch davon betroffen sind, weil sie direkt, also ich sage jetzt mal, durch die Pflegebedürftigkeit auch gekennzeichnet sind und durch neurologische Defizite, sodass wir da ganz stark gerade bei der Aufnahmescreening machen, was wird gebraucht, was ist wichtig für die Patienten und dann auch relativ schnell, wenn wir einfach eine hohe Stressbelastung haben, auch relativ schnell dann auch in Absprache mit dem interdisziplinären Team auch Hilfe anbieten können. Bei allen Patienten, die jetzt mit bösartigen Tumoren kommen, machen wir ein sogenanntes MEDO-Screening. Das ist ein Screening auf Palliativsymptome, wo wir schon frühzeitig einschätzen, wie ist es mit den Schmerzen, wie ist es mit Übelkeit, Erbrechen, wie ist es mit Obstipationen, gibt es irgendwelche, von der onkologischen Therapie, gibt es irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen wie Stomatitis etc., wo wir gegensteuern können und dann dort natürlich auch nicht-medikamentöse und medikamentöse Maßnahmen anbieten. Das nimmt einen extrem großen Stellenwert ein. Insgesamt das Thema Krankenbeobachtung beim Patienten. Für alle Pflegefachpersonen, also viele, die jetzt gerade neu auf die Station kommen, den gebe ich das auch nochmal mit. Weil gerade auf so einer Normalstation haben wir keine Überwachung wie, ich sag jetzt mal, irgendwelche Monitore oder so, sondern für uns ist es ganz, ganz wichtig, wie verhält der Patient sich? Also ist ein Patient schläfrig, hat er nicht, also ist bei uns immer so ein Warnsymptom, der hat dann nicht letzte Nacht, vielleicht hat er auch nicht gut geschlafen, aber Schläfrigkeit kann auch ein Symptom von Hirndruck sein. Das ist sowas, was wir extrem überwachen müssen und schauen müssen, wie geht's dem Patienten damit? Wie verhält er sich? Wie es prä- und postoperativ die neurologischen Defizite vom Patienten einzuschätzen? Wie hat sich beispielsweise eine Schluckstörung entwickelt? Welche Nahrung kann er aufnehmen, welche nicht? Also da ist sehr, sehr viel pflegerische Expertise gefragt, um diese Patientengruppe zu versorgen, weil der Versorgungsbedarf so komplex ist.
Sie haben gesagt, dass die Patienten sehr belastet sind, Distress, machen sie ein Screening und leiten dann noch entsprechende Maßnahmen ein. Wie muss ich mir das vorstellen? Kommt dann der Psychologe und macht mit mir noch eine längere Therapie oder ist das oder teilen Sie sich Maßnahmen auf im interdisziplinären Team? Mhm. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, also wenn wir eine sehr hohe Belastung haben, ich fülle meistens diesen Bogen mit dem Patienten gemeinsam im fließenden Gespräch aus. Das ergibt sich immer am schönsten, weil die Patienten gleich auch so ein Vertrauen, sag ich jetzt mal, auch entwickeln. Und wir haben die Möglichkeit, über das Assessment direkt auch Maßnahmen anzubieten. Ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, dass das anzubieten ist, weil Patienten, die zu uns kommen mit einer unklaren Raumforderung, manchmal eine sehr hohe Belastung haben, aber noch gar nicht bereit sind, mit jemandem direkt darüber zu sprechen. Deswegen, wir bieten die psychoonkologische Hilfe, die wir im Haus haben, an, dass es dem Patienten zusteht, dass sie gerne darauf zurückgreifen können, wenn sie in die Richtung eher nicht möchten, dass wir auch kirchliche Unterstützung im Rahmen von katholischer evangelischer Seelsorge natürlich haben. Manchmal ist es aber auch so, dass Patienten sagen, ach, dieses Gespräch tut mir gerade gut, dass ich mal berichten konnte, wie geht's mir mit meinen Symptomen oder mich einfach mal austauschen kann. Oder ich frage die Patienten auch immer, was haben sie in der letzten Zeit erlebt? Und sie darüber sich so ein bisschen entlasten und vielleicht erstmal ein psychoonkologisches Gespräch ablehnen in der ersten Instanz. Wir empfehlen das immer, wenn die Patienten dann zum Beispiel mit einer Glioblastom-Diagnose nach Hause gehen, empfehle ich das immer als weiter begleitende Maßnahme, weil ich ja weiß, dass wir im ambulanten Bereich ist die Wunschvorstellung, dass wir eine Community Health Nurse hat, die da sowas zum Beispiel mit auf dem Schirm hat und Leute da auch, ich sage jetzt mal, diese Maßnahmen angedeihen lassen kann. Aber die Realität sieht aus, dass wir da niemanden haben. Deswegen Kontaktadressen gebe ich den Patienten immer mit, dass sie das gerne in Anspruch nehmen können und konkrete Ansprechpartner auch. Aber das muss jeder Patient immer so, ich sag jetzt mal, vom Feeling für sich wissen, ob er das in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Aber wir bieten es an und das finde ich wichtig.
Gibt es das auch umgekehrt, dass man sagt, oh, hier hat jemand noch gar nicht verstanden, wie die Tragweite ist, weil der Stress ist eigentlich gar nicht vorhanden. Man hat fast den Eindruck, man geht zur Zahnsteinentfernung oder so und hat irgendwie das Gefühl, da müsste man noch ein bisschen erklären, weil ich würde jetzt eigentlich mal unterstellen, dass wenn ich gestresst bin oder habe ein hohes Belastungserleben, ist ja der korrekte Begriff, im Leben, ja dann natürlich in so einer Situation, ne? Weil wann sonst? Also dafür gibt es ja schon Gründe, dass man Angst hat, dass man besorgt ist, geht es irgendwie weiter. Von daher würde man ja auch sagen, okay, das geht in einen Bereich, vielleicht ist es dann irgendwann zu stark, aber der auch gewisse Normalität hat. Gibt es das also auch andersrum?
Ja, ich habe tatsächlich, wo Sie das jetzt ansprechen, gerade einen ganz konkreten Fall, wo ich postoperativ einfach jetzt die Diagnose mit den Ärzten zusammen übermittelt habe von dem Glioblastom. Und die Patientin, die Zahnsteinentfernung war schon ganz passend, das so einordnet. Wenn man sich die Phasen der Krankheitsbewältigung anschaut, sind die Patienten bei uns gerade direkt nach der Diagnosestellung ja einfach in so einem Schockzustand. Jeder Patient geht damit anders um und viele Patienten müssen das auch erstmal sacken lassen. Das heißt, an diese Patienten könnte ich vielleicht erst in 2 bis 3 Wochen dran, dass sie mit meinen Erläuterungen auch verstehen, wie die Tragweite ist. Das ist so ein bisschen so ein Problem, weil die Versorgung eigentlich durch uns sozusagen ab der stationären Entlassung endet. Das ist ein großes Problem. Wir müssten die Patienten 2 Wochen später nochmal sehen und dann könnten wir nochmal anders über die Diagnose gemeinsam sprechen, weil der erste Schock, den konnten sie sacken lassen. Sie sind erstmal im Alltag wieder angekommen und sie haben vielleicht erstmal erlebt, was bedeutet das jetzt für mich, oder konnten sich damit nochmal gedanklich auseinandersetzen. Das ist ja so ein Kontinuum, in dem sich die Patienten befinden, was so ein akuter Notfallsetting ist. Und das ist nicht so richtig realitätsnah, sondern das ist so ganz fern von allem. Und wenn sie dann in ihr häusliches Umfeld kommen, dann kommt meistens dieses Tief und dieser Schock und dieses, dass sie dann Dinge in Anspruch nehmen würden oder Gespräche bräuchten. Aber da ist im Moment, ich sage jetzt mal, der Bruch, die Schnittstelle.
Jetzt wollte ich nochmal fragen, gibt es auch so Momente, wo Sie sagen, oh, in dieser Patientengruppe muss man besonders aufmerksam sein? Ich nenne jetzt zum Beispiel Stichwort vielleicht jüngere Erwachsene mit Kindern, dass man da immer sagt, okay, die haben auf jeden Fall einen Beratungsbedarf hinsichtlich der Frage, ja, wie erkläre ich das eigentlich in einem jüngeren Kind, dass ja die Situation nicht so gut aussieht und dass es eventuell sogar passieren kann, dass ja, ich nicht mehr da bin nach einer gewissen Zeit, oder empfiehlt man da ja erstmal abwarten und dann lieber nicht die Pferde scheu machen, auch wenn der Vergleich jetzt nicht gut ist, den ich sprachlich gewählt habe, aber zu sagen, okay, wir gucken erstmal, ob es dann doch die Prognose besser ist als gedacht und man bereitet eben Kinder nicht darauf vor. Also meine Frage also nochmal, gibt es so Zielgruppen, wo man sagt, okay, da würde ich immer eine Konsultation mit denen und denen empfehlen, weil wir wissen aus Erfahrung, da gibt es viele Fragen.
Ich hatte jetzt, also wo Sie das junge Erwachsene mit Kindern ansprechen, habe ich so einen ganz konkreten Fall jetzt erst gehabt mit einer Patientin mit ziemlich schlimmer zerebraler Metastasierung von einem Brustkrebs, wo sie einfach auch schon, ich sage es mal, direkt nach der Geburt des Kindes diese Diagnose bekommen hat. Und das Kind jetzt 5 Jahre auch damit aufgewachsen ist, sag ich jetzt mal, dass die Mutter zur Chemotherapie, zur Strahlentherapie geht. Die haben das immer wieder auch thematisiert gemeinsam in Bilderbüchern. Ich kenne die Patientin jetzt seit 3 Jahren. Ich so finde, dass sie dann, ich würde sagen, wirklich beispielhaften Weg gewählt hat, ihr Kind darauf vorzubereiten, und sie im letzten Aufenthalt bei uns am Lebensende gestanden hat. Wir noch eine OP anbieten konnten, aber sonst wenig noch für sie zur Verfügung steht. Und wir den Weg gewählt haben, für sie eine spezialisierte Palliativversorgung mit auf den Weg zu bringen, die sie begleitet im häuslichen Umfeld. Und diese Kollegen, mit denen hatte ich dann auch gesprochen über die familiäre Situation. Und die hatten eigentlich ein sehr schönes Konzept, dass sie dort einfach, ich sage jetzt mal, interfamiliär auch über das Thema sprechendes Kind in die Versorgung auch einbeziehen und über die Schritte, die jetzt folgen, auch relativ frühzeitig, damit es dann nicht sozusagen plötzlich holter die Polter geht, auch ans Jugendamt rantreten und dann mit denen besprechen, wie kann es dann weitergehen. Also jetzt bei dieser Familie war zum Beispiel die Person auch alleinerziehend, die Mutter, so dass man da ja einfach auch nochmal ganz anders gucken muss, die das in der Palliativversorgung aber regelhaft machen und da auch sehr versiert waren. Und da war ich sehr von begeistert, weil mir sind erstmal gar nicht so viele Möglichkeiten eingefallen, außer das ist aber eine sehr schwierige Situation. Und da muss man einfach noch mal ganz genauer gucken, wenn Kinder da vor Ort sind. Also was wir auf Station mit Kindern und auch mit Familien thematisieren, wie man mit generalisierten Krampfanfällen umgeht, damit die Kinder einfach nicht schockiert sind, sie darauf vorbereitet, wie das aussehen kann. Mit einigen hatte ich es auch so gemacht, dass wir eine Art Liste ausgearbeitet haben, was dann zu tun ist, was man machen kann, die man sich einfach in den Flur hängt, wo man immer mal wieder drauf gucken kann. Wenn Mutter, Vater einen Krampfanfall hat, dann könnte dies und das unternommen werden. Dann muss die und die Nummer gewählt werden. Also da muss man nochmal ganz genauer drauf gucken. Aber es ist für alle natürlich, bedeutet einfach ein ganz starkes soziales Netz auch zu haben und sich da gut aufzustellen und kompetente Ansprechpartner halt an der Hand zu haben, wie solche SAPV-Teams beispielsweise oder auch Krebsberatungsstellen, die uns da ziemlich unter die Arme greifen, was die ambulante Versorgung angeht.
Würden Sie auch sagen, eine wichtige pflegerische Rolle ist ja auch, zu unterstützen bei Aspekten wie Lebensstilführung, also dass man zum Beispiel Dinge weglässt, die moderierend mit der neuroonkologischen Erkrankung stehen, ne? Also dass man gesundheitsgefährdendes Verhalten weglässt oder was auch immer man einnimmt oder verändern muss in seinem Leben, um hier eine bessere Chance zu bekommen. Ist das auch ein Thema? Ich sage jetzt mal Rauchen weglassen oder sowas, wo viel zu tun ist? Oder kommt das eher in zweiter oder dritter Reihe?
Ich sage jetzt mal gerade bei den entfausten Prognosen wie einem Glioblastom, also die neuroonkologischen Diagnosen korrespondieren nicht, wie jetzt das Bronchialkarzinom zum Beispiel, ganz klar mit dem Thema Rauchen. Also klar, Krebserkrankungen sind generell damit, ich sage jetzt mal, ja, werden damit assoziiert. Ich würde aber keinen von den Patienten, die wirklich ja so eine entfauste Prognose haben, jetzt dazu raten, in der letzten Lebenszeit, die sie haben, sich komplett umzustellen, auch sowas wie Krebsdiäten, was früher, glaube ich, ziemlich viel auch ausprobiert wurde, sowas empfehlen wir auch nicht generell. Ich hatte jetzt einen Patienten, der sagt, er hat irgendwie 5 Jahre auf Zucker verzichtet und ist jetzt total enttäuscht, dass er doch ein Rezidiv hat. Ich sage jetzt mal, das ist so konfus und die Datenlage dazu nicht gut genug, dass man ruhigen Gewissens das alles empfehlen könnte. Ich sage jetzt mal, für mich, also in der Beratung, die ich durchführe, steht in erster Linie, wie kann die Lebensqualität oder was können die Patienten noch an Freude in ihrem Alltag empfinden? Was steht für sie da im Vordergrund? Und für viele ist ja auch gutes Essen einfach auch so ein extremer Wohlfühlfaktor, der für mich auch für die Patienten total, also wenn sie das am Leben hält und die Lebensqualität dadurch steigt, bitte. Also dann darf es auch der Schokopudding oder dies oder das sein. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, Frau Kaufmann, herzlichen Dank für die beeindruckenden Worte und auch sicherlich nochmal einen Einblick, wie wichtig es ist, sich patientenzentriert auch in dem Feld zu bewegen. Nicht nur was die biomedizinischen Inhalte oder Verbindungen betrifft, sondern eben auch den Menschen in seinem sozialen Umfeld zu sehen und die konkreten Bedarfe, die sich daraus ableiten. Nebst natürlich der Frage Empathie, die mir auch in diesem Bericht oder in dem Gebiet sehr, sehr wichtig erscheint. Und da wollte ich jetzt natürlich nochmal am Schluss fragen, haben Sie noch eine Botschaft, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten, was nochmal wichtig wäre, was wir vielleicht noch nicht thematisiert haben?
Also ich finde das Stichwort Empathie nochmal wirklich gut. Also die Patienten sind auch aufgrund von kognitiven Einschränkungen absolut auf empathisches und wohlwollendes Verhalten angewiesen, um sich einfach wohlzufühlen, gerade auch im stationären Kontext, wo sie sich vielleicht das ein oder andere Mal orientierend nicht so gut zurechtfinden, weil es nicht ihr Zuhause ist, dass man da einfach sensibel ist und darauf auch reagiert. Und die Patienten leiden ja auch zum Teil unter Veränderungen ihres Verhaltens, also zeigen vielleicht aggressiveres Verhalten, sind schnell aufbrausend und wütend, dass man da auch versucht, beschwichtigend hitzig zu sein, natürlich Grenzen aufzuzeigen, das ist auch ganz, ganz wichtig, versuchen das aber nicht an einen selber festzumachen, sondern auch das im Kontext der Erkrankung zu sehen. Das versucht auch, das für die Angehörigen unglaublich schwierig, das zu ertragen. Und auch versucht einfach die Angehörigen da mitzunehmen, was die Symptomlast der Patienten angeht. Und das auch das Symptommanagement, das ist unglaublich wichtig. Und ich hoffe, es ist rübergekommen, dass das Thema Ganzheitlichkeit in der Neuroonkologie einfach wirklich wichtig ist, dass man alle, ich sage jetzt mal alle Berufsgruppen, die um den Patienten drumherum sind, sind es die Pflegefachpersonen, ärztliches Personal, Therapeuten, Psychoonkologen, das Palliativteam, alle unglaublich wichtig sind und an einer Mission arbeiten, nämlich den Patienten so gut wie es möglich zu unterstützen.
Ja, und Sie haben sicherlich auch viele Bereiche uns eindrucksvoll dargestellt, die das auch konkret machen, ne? Weil man muss ja mal aufpassen, dass diese Ganzheitlichkeit nicht nur so ein Leitbild bleibt, ja. was man dann irgendwo schnell mal so bedenkenlos hinschreibt, sondern eben auch sich konkret in der Zusammenarbeit widerspiegelt und dementsprechend auch vielleicht historisch gewachsene Rollenbilder sich ein bisschen davon befreit. Mhm. Und anfängt miteinander zu sprechen, ne, über die Themen, die wirklich wichtig sind und nicht primären Wert auf Rolle, Status oder Zuständigkeit wirft. Und das ist auf jeden Fall, ja, wie Sie ja schon gesagt haben, total wichtig. Ja, herzlichen Dank, Frau Kaufmann. Großartig. Vielen Dank für diese Einblicke in dieses Arbeitsfeld und auch in die klinischen Schwerpunkte. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie unser Gast waren heute. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal natürlich auch wieder zuschaltest bei Klinisch Relevant. Und ja, bleib uns treu, bleib gesund und ja, wir hoffen, dass du auch ein paar Sachen vielleicht dir in die eigene klinische Praxis rüberbringen kannst und transferieren kannst. Mach's gut und bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.